Noch liegt Dunkelheit über dem See. Das Fischerboot gleitet sanft über die Wellen. Im ersten Morgenlicht meint einer der Männer, eine Gestalt am Ufer zu erkennen. Er raunt es einem Kameraden zu. Unvermittelt stürzt sich dieser ins Wasser und schwimmt mit schnellen Zügen an Land. Lange schon hat der Reisende die Stadt vor Augen. Immer deutlicher werden ihre Konturen. Die Mauern erheben sich, Tor und Türme werden unterscheidbar. Plötzlich stürzt er zu Boden, wie vom Blitz getroffen. Er kann nichts mehr sehen, isst nicht und trinkt nicht mehr, bis ihm jemand die Augen öffnet. Beide Männer erkennen Jesus, den Auferstandenen. Petrus am Ufer des Sees von Tiberias, Paulus vor den Toren von Damaskus. Beide ehren wir heute in gemeinsamer Feier, und das ist alles andere als selbstverständlich. Denn beide sind grundverschieden, was Herkunft und Bildung, was Lebenswandel und Charakter, was Positionen und Wirkungsgeschichte angeht. Simon Petrus lebte vom Fischfang, wohnte im Haus seiner Frau in Kapernaum und wurde von Jesus als Menschenfischer in den Zwölferkreis berufen. Im Laufe der Zeit entwickelte sich Simon zum Sprecher der Apostel. Im heutigen Evangelium antwortete er auf die Frage Jesu nach dessen Außenwirkung. Im Abendmahlsaal wagte er die Frage nach dem Verräter. Auf dem Berg der Verklärung ist er der Einzige, der Worte findet. Und er widerspricht Jesus sogar, als dieser seine Leiden ankündigt. Dafür handelt er sich eine scharfe Rüge ein. Weg von mir, du Satan! Petrus war überzeugt von Jesus. Er wagte den Gang über Wasser und verteidigte Jesus bei seiner Verhaftung mit dem Schwert. Gleichwohl versank er in den Fluten des Sees und verleugnete Jesus im Hof des Hohenpriesters. Ein Fels an Charakterstärke war Petrus jedenfalls nicht. Aber Jesus kannte seinen Simon. Wenn er ihm auch große Verantwortung übertrug, betete er gleichzeitig dafür, dass sein Glaube nicht schwach werde. Paulus war gelernter Zeltmacher und eher ein Stadtmensch. Er besaß von Geburt an das römische Bürgerrecht und beherrschte neben seiner Vatersprache Aramäisch auch die damalige Weltsprache Griechisch. Daher auch die beiden Namensformen Shaul und Pavlos, die nichts mit seiner Bekehrung zu tun haben. Paulus studierte in Jerusalem die Tora und bekämpfte als glühender Anhänger der Religion seines Vaters den neuen Weg, wie man damals die Jesus-Anhänger nannte. Nach seiner Bekehrung reiste Paulus nicht, wie es vielleicht zu erwarten wäre, nach Jerusalem zurück, um sich dem Kreis der Apostel anzuschließen, sondern war auf eigene Faust unterwegs, um die Botschaft von Jesus zu verbreiten. Das Evangelium sickerte dadurch immer mehr in Kreise jenseits der jüdischen Communities ein. Mit Paulus konnte man Christ werden, ohne vorher wie Jesus Jude gewesen sein zu müssen. Und das ging schief. In Antiochien kam es schließlich zum Knall. Petrus und Paulus waren beide in der syrischen Hafenstadt zu Gast und aßen, ganz christlich, mit ihren Glaubensgeschwistern, die sowohl aus dem jüdischen wie aus dem nichtjüdischen Milieu stammten. Da kam eine judenchristliche Delegation aus Jerusalem zu Besuch, woraufhin Petrus, ganz jüdisch, die Mahlgemeinschaft mit den Nichtjuden verweigerte. Das brachte Paulus auf die Palme und er kritisierte das schwankende Verhalten des Petrus mit scharfen Worten. Der Eklat war mit Händen zu greifen. Es ging um eine Richtungsentscheidung. Kann man Christ sein, ohne die Vorschriften des Judentums zu befolgen? Während Paulus mit einem klaren Ja antwortet, klingt Petrus' Reaktion nach einem Ja, wenn's keinen stört. Petrus ist nämlich kein radikaler Vertreter einer judenchristlichen Linie. Seine Absicht ist es vielmehr, die Einheit mit Jerusalem zu wahren. Er hat sozusagen eine gesamtkirchliche Perspektive. Erst einige Zeit später berieten und entschieden die Apostel gemeinsam diese Grundsatzfrage, verpflichteten die nichtjüdischen Christen nur auf wenige Kennzeichen jüdischer Identität und verhinderten damit, dass das Christentum als eine jüdische Sekte endete. Wenn wir heute Petrus und Paulus in gemeinsamer Feier ehren, dann zeigt es, dass nicht immer alles geradlinig läuft in der Kirche, dass es verschiedene Perspektiven auf das Evangelium gibt, dass man andere auch mal anders sein lassen muss und sich trotzdem auf das Gemeinsame besinnen kann. Und vor allem, dass man gemeinsam feiern kann.